Servus Felix.
Grüß dich Markus.
Sag Felix, wieso gehen Ameisen nie in die Kirche?
Kläre mich bitte auf.
Weil sie Insekten sind. Und um Insekten geht es auch heute in der heutigen Sidekicks-Folge.
Wann ist eigentlich dieser Witz zurückgekommen? Oder generell Witze?
Ja, das andere ist nicht da.
Haben wir das nicht begraben? Aus gutem Grund? Ich weiß es nicht.
Wir haben einiges begraben, aber nicht die schlechten Witze. Ja, heute geht es um Starship Troopers, das haben wir uns nämlich angeschaut. Ein Film aus den 1997ern.
Exakt, 1997, ja.
Genau, Robocop war 87 und deswegen Starship Troopers. Auch von dem guten alten Paul.
Verhoeven.
Spricht man den so aus?
Verhoeven.
Ein Holländer, oder?
Ich spreche ihn meistens immer anders aus, weil ich es dir nicht zu 100% sagen kann.
Aber okay, gut. In diesem Cast heißt er für uns jetzt Paul Verhoeven, falls man dich, Paul, jetzt irgendwie falsch aussprechen. Verzeihung.
Und kläre uns bitte auf. Wir sind große Fans. Kann man so sagen.
Ich liebe Robocop so sehr.
Ich finde Robocop und ich muss auch sagen, ich finde Starship Troopers einfach saugeil.
Muss einmal ganz kurz das Mikro so.
Ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, gleich am Beginn.
Ich kann auch gleich vorwegnehmen. Ich habe den Film ja damals geschaut. Mit 14, 15, irgend sowas, um den Dreh herum. Und ich fand ihn erstens sterbenslangweilig und zweitens ein bisschen softporno-mäßig, weil so viel Sex vorkam. Ich glaube, ich habe einen anderen Film geschaut.
Das hast du mir nämlich damals erzählt. Ich denke mir, was hast du da gesehen? Bitte, vielleicht hast du nebenbei irgendwas anderes laufen gehabt oder so. Oder die sind die Videokassetten überspielt und so. Vielleicht ist dazwischen.
Es ist, jetzt, wenn ich so dran zurückdenke, ich kann mich aber erinnern, ich habe so viele Sexszenen gesehen und nackte Brüste gibt es schon in Starship Troopers, ja, aber jetzt nicht den ganzen Film über.
Vielleicht, wenn man es damals nicht gewohnt war, ich glaube, man sieht, dass du oberkörperfreie Damen in Duschen siehst, dass das dich so umgehauen hat. Das ist ein expliziter Film. Das ist ein Wahnsinn.
Aber auch noch, dass ich ihn langweilig fand und jetzt nicht mehr so, also jetzt fand ich ihn schon ziemlich cool.
Hat er sich gebessert?
Auf jeden Fall, aber das war eine 180-Grad-Wendung.
Mich hätte es extremst gewundert, weil ich finde, er hat auch eine von der Spannungskurve ist das auch, finde ich, extrem unterhaltsam. Mhm.
Es ist Full Metal Jacket of Crack gegen Insekten.
Ja, und er baut doch wirklich eine Botschaft ein. Das ist vielleicht zu viel gesagt.
Nein, es ist eine Botschaft.
Ja, ich finde, ich würde eben, aber ich meine, weil du es vorher mit Full Metal Jacket verglichen hast, ist vielleicht zu viel gesagt.
Ja, wegen der Ausbildungssequenz.
Ja.
Die gut, nimmt ja auch schon einen starken Fokus an.
Stimmt, und es sind meiner Meinung nach auch definitiv satirische Elemente drin, die meiner Meinung nach gut platziert sind. Ich meine, man muss die Art und Weise des Films mögen, keine Frage. Aber ich finde das cineastisch nicht schlecht inszeniert.
Damit ich den Namen jetzt gleich falsch ausspreche oder anders ausspreche wie vorher, ich habe es nämlich vergessen, Paul Verhoeven, Weinhoeven, Weinhoven, Hilfe Felix.
Ich glaube, er ist Verhoeven, aber...
Ich rutsche da gerade den Abgrund hinunter und strecke dir so die Hand hin und du schaust einfach nur so, nein, ich helfe dir nicht.
Ich weiß ja nicht, das Klugscheiße, der in die Bresche springen, dann spreche ich es recht falsch aus. Was ist das für ein Idiot?
Wir könnten ihn Pauli nennen.
Nehmen wir einfach Pauli.
Das ist besser als jetzt den Nachnamen zehnmal anders auszusprechen.
Ja gut, wer weiß, wie oft er jetzt noch vorkommt.
Vielleicht in den Trivias ein bisschen, aber sonst.
Oh, okay. Ja, nennen wir ihn Paul.
Ich habe den Film auf Disney Plus gesehen. Den gibt es gerade zum Anschauen in diesem Abo-Modell. Was mich gewundert hat, 2 Stunden, 9 Minuten.
2 Stunden,
schon,
ja.
Stattlich eigentlich. Erstens für so einen Film, zweitens für so einen alten Film.
Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, das sind gute 1,5 Stunden, die er dauert, weil er so kurzweilig ist. Mhm.
Aber es ist auf jeden Fall.
Ja, aber es passiert doch relativ viel. Das ist mir dann, als ich dann wieder Revue passieren habe lassen, können wir nachher auch drüber reden, dass es ein paar Szenen sind, die ich im Nachhinein nicht ganz konsequent fand. Aber ich glaube, das liegt daran, dass es auch eine Romanverfilmung ist. Aber da kommen wir dann eh dazu.
Das ist ein eigener Punkt.
Der von dir?
Roman nämlich, wie ich vorher gesagt habe, 180-Grad-Wendung, ist nämlich auch eine 180-Grad-Wendung, ist total anders. So richtig.
Total. Ich habe ihn leider nicht gelesen. Was ich nur über den Roman gelesen habe, dass halt er, der Herr Paul, ziemlich viel eben sarkastische Elemente eingebaut hat, die im Film halt in dem Buch halt überhaupt nicht drin sind und natürlich auch zeitgenössische Elemente. Ne?
Das Buch ist aus den 1959.
Mhm. Also, und ich glaube, dass im Buch, ich weiß nicht, vielleicht hast du es ja bei den Trivias drin, dass wahrscheinlich sich das über eine viel längere Zeitspanne zieht, kann das
ja,
sein?
Ja, das habe ich drin.
Das erklärt nämlich meiner Meinung nach ein paar der Logiklücken, die sich bei den Charakteren oder bei der Entwicklung der Charaktere zeigen. Da kommt, weiß nicht, ob man dann gleich dazu
die Unterschiede
kommen.
Zum Buch sind ein eigener Punkt, das ja. Würde ich aber erst gern, nachdem wir die Handlung durchgegangen sind, machen.
Okay.
Aber zuerst mal zu deinem Part, Felix. Wer hat mitgespielt? Wer, das Who? Who is Who?
Genau, ich würde das jetzt hier so kurz als möglich gestalten und nur halt die Interessanten, wenn man weiß, okay, Denise Richards, die kennt man noch. Die
Carmen verkörpert. Charlie Sheen.
Richtig. Und man kennt sie aus. Ah, normalerweise schreibe ich mir das immer dazu. Wie heißt der Film, wo. Weißt du, wo. Ist sie da nicht auch drin? Mit dieser Dreiecksbeziehung da, wo sie sich da gegenseitig die Morde und so in die Schule schieben. Wie heißt denn dieser bekannte Film? Fand ich auch immer ganz interessant. Den google ich jetzt wieder nach. Ach, das ist mir nämlich jetzt spontan eingefallen. Normalerweise fallen mir die Filme ein. Wurscht, schaue ich danach. Aber wie gesagt, die kennt man. Dann Neil Patrick Harris.
Der schaut so jung aus. Also er hat sich natürlich nicht so krass geändert bis zu How I Met Your Mother.
Bis zur Schlussstaffel hat sich der komplett gleich gehalten.
Er schaut halt so, wenn man sich denkt, in How I Met Your Mother schaut er aus wie 20, 22.
Wird er als Kinderstar geheißen, der Dr. nicht Dougie Hauser? Nein, wird er sein erster. So ist er bekannt geworden.
Echt? Okay, ich dachte eigentlich früher, er ist wegen How I Met Your Mother bekannt geworden.
Nein, da war ein Kinderstar. Mhm. Dann eben, da war ein Starship Troopers drin.
Und aber da schaut er halt aus wie 16 bis 17, würde ich sagen.
Ich weiß nicht, wie alt war er da? Aber muss man dann nachschauen. Anfang 20 irgendwas. Da war er relativ jung. Also den kennt man noch. Dann kennt man noch Michael Ironside.
Das war der Lehrer.
Richtig, der Lehrer und dann später bei der Ausbilder, beziehungsweise eigentlich der Kommandant der Roughnecks.
Das Gesicht habe ich erkannt, aber von wo kennt man den noch? Von welchen Filmen?
Das ist so eine klassische, eigentlich so ein klassischer Nebenrollencharakter. Fuck, das sind diese Typen. Was ist der bekannteste von
Sopranos vielleicht, irgend sowas? Kann das sein?
Warte, ich schaue dir kurz nach, welchen du kennen könntest, wo du sagst, ja, das ist er, ja genau. Weil gesagt, die anderen zwei, die Dina Meyer, die diese Flores verkörpert, beziehungsweise der Caspar Vendin, Johnny Rico, die sagen mir jetzt zum Beispiel, würde mir jetzt spontan kein Film einfallen, wo ich die drin habe.
Was ich lustig fand, ich habe jetzt aber nur die Namen der Charaktere im Film drin, also Ausbilder Sim ist zum Beispiel der Schiedsrichter aus John Wick 4.
Ein Scheiß.
Ja, der...
Ja, du hast absolut aber recht.
Halt natürlich viel jünger, ohne Bart und Major, er ist einfach nur Major in dem Film, ist Hank Schrader aus Breaking Bad.
Du merkst ja, es ist so eine Clique hier.
Sieht auch jünger aus, hat aber, glaubst du, das ganze Leben schon eine Halbglatze gefühlt.
Nee, bitte schreib ihm das einmal.
Nein, der verprügelt mich.
In Highlander 2 die Rückkehr zum Beispiel.
Highlander? Nix kennen.
Okay. Dann, stimmt, in Sequest hat er auch noch mitgespielt, das habe ich auch ganz gern geschaut.
Was ist Sequest?
Das war damals diese U-Boot-Serie. Da können wir auch mal einen eigenen Cast machen über Serien, die viel zu unterbewertet sind, so wie Babylon 5.
Babylon 5? Was meinst du da? Du wirfst dir Sachen in den Raum, die ich noch nie gehört habe.
Das ist auch so eine, das ist so das, die Sci-Fi-Serie, die halt nie die Beliebtheit erlangt hat, so wie Star Trek.
Diese ganzen Sci-Fi-Serien, die es früher auch gab auf RTL 2, Star Trek, Stargate, Xenia, Herkules, Jesus, Relic Hunter.
Jetzt, da muss doch irgendwo was sein, wo ich sage, das kennst du. Weil nämlich im Stargate wissen du auch nicht. Er hat zum Beispiel auch bei was mir extremst gefallen hat, in Command & Conquer 3, Tiberian Wars, kommt auch in diesen Shortcuts vor.
Oh, von da könnte ich ihn kennen.
Ja, da kennst du wahrscheinlich schon, oder in Terminator, die Erlösung, ist er auch noch drin. Er hat halt wirklich so meistens so Nebenrollen. Mhm. Aber so, wo ich jetzt sage, bam.
Also nie wirklich eine Hauptrolle gehabt?
Ich finde da jetzt auch nichts. Ich kenne halt auch nur aus diesen Sachen. Nobody kommt da auch irgendwo nebenbei vor. Ja, sowas. Aber ja, trotzdem da. Er ist ein Gesicht, das kennt man. Obwohl man es jetzt, sage jetzt einmal, nie zu einem größeren Hollywood-Film zuordnen könnte. Genau. Und eben, das hast du eh schon erwähnt, dass der auf einem Roman basierende Film von Robert A. Heinlein basiert. Oder ja, auf den oft zugeschnitten ist. Wo du es eh schon gesagt hast, wo dann doch sehr viel künstlerische Freiheit walten ließ, der Herr Paul.
Ich druck's gerade so rum, weil zu denen kommen wir dann wirklich noch.
Ich glaube, es bleibt in Wirklichkeit nur der oder das Kerngerüst übrig. Ja.
Die Insekten.
Insekten, die die Erde angreifen quasi. Wo wir dann auch zu einem spannenden Thema kommen, greifen sie es wirklich an?
Das war ja auch meine Frage gewesen. Wer hat den Erstangriff gemacht?
Weil das wird ja einfach auch nur erwähnt. Die Bugs schießen Meteoriten. Warum sie, dass sie damit diese Artillerie auf Meteoritengürtel schießen können und damit lösen sie...
Habe nie gesehen, aber im Film. Also einmal ein Asteroiden- oder Meteoritenangriff.
Der gab's. Abgewehrt wird?
Naja, ausgewichen. Abgewehrt.
Na gut, du siehst ja diese Verteidigung und dann schießen sie drauf, ne?
Diesen aber sie müssen trotzdem ausweichen.
Nein, ich meine die
Puerto Rico.
Die Erdverteidigung. Das siehst du ein Geschützturm.
Ich habe gerade Puerto Rico gesagt, ich meine, Buenos Aires wird ja trotzdem dann weggetilgt. Aber wir brechen gerade zu viel nach vorne.
Beginn mal, oder weißt du, willst du mal in drei Sätzen zusammenfassen, um was es eigentlich geht?
Das wollte ich machen, weißt du noch, damals bei John Wick, was aber nicht funktioniert hat. Ich habe in den Spiegel geschaut und habe gedacht, und habe eigentlich zu mir selbst gesagt, nein, Markus.
Wie lange eigentlich, obwohl zum Beispiel John Wick einfach keine Handlung hatte, wie lange wir über diese Handlung geredet haben.
Ich habe die Geschichte in Kurzform aufgeschrieben, aber es hat schon viele Aspekte, deswegen, also nicht schrecken, da sind auch ein paar Trivias gleich.
Gut, es ist natürlich ein Unterschied zwischen der Geschichte und der Blödsinn und der Handlung. Die Geschichte klingt jetzt sehr dämlich, aber ich sag, der eigentliche Rahmen ist schnell erklärt. Die Handlung da darin ist wieder mehr.
Die ist schon vielschichtiger.
Richtig.
Ich finde, der Film startet wie eigentlich eine Highschool-Love-Story.
Er startet ja eigentlich...
Ein Jahr später. Eine Vorblende.
Ja. Ja, wenn du schon sagst, er startet. Entschuldigung.
Okay, man sieht, wie ein Nachrichtensprecher, ein militärischer Nachrichtensprecher, jetzt werde ich wieder zu genau, von Bugs zerfetzt wird. Dann kommt eine Rückblende mit ein Jahr früher, dann sieht man diese Highschool Love Story. Man lernt kennen Johnny Rico als Hauptcharakter.
Richtig.
Dann gibt es noch, jetzt habe ich gescrollt, sorry. Carmen Ibanez.
Genau.
Seine jetzige Freundin.
Ja.
Dann gibt es noch Dizzy Flores, die steht auf Johnny. Mhm. Carl Jenkins, also Barney Stinson. Was haben wir mit Your Mother? Ich fand den. Am Anfang wird irgendwie so als verspielter Troll irgendwie so vorgestellt, der irgendwie auf alle Mädchen steht. Der steht auf die eine, die einen Stand hat auf Johnny, und der steht auch auf die Freundin von Johnny, habe ich das Gefühl.
Ja, das, wie du sagst, er wirkt einfach wie Stifler.
Er wirkt wie ein Teenie mit zu viel Hormonen.
Genau. Wie die intellektuellere Version, von dem sie später rausstellen wird.
Voll.
Und die Skrupellose.
Man lernt auch noch Jean Rajek kennen, das ist der Lehrer, der als kumpelhafter Lehrer gezeigt wird.
Ja, sozusagen.
Streng, aber kumpelhaft. Mit denen kann man schon.
Ja, aber schon diese Vorbildwirkung ziemlich zelebrierend.
Ja, aber auf positive Art. Das ist nicht so unterdrückend der Klasse gegenüber, sondern eher so ein Vertrauenslehrer.
Okay? Interessant ist ja, dass es sich ja um eine militärisch organisierte Gesellschaft handelt. Mit der Zentralregierung in Genf. Und jeder muss in dieser Gesellschaft Militärdienst leisten. Das, was ja dann auch interessant wird, weil es gibt die Auswahltests.
Das habe ich aber nicht verstanden, weil die Leute melden sich ja freiwillig jetzt am Ende von der Highschool. Da gibt es auch die Riesenstreiterei mit den Eltern bei Johnny.
Stimmt, ich glaube, so ist es. Sie müssen zwar nicht, aber es hat eine...
Sie haben urviele Privilegien. Benefits.
Genau, so ist es.
Die eine sagt, sie will Politikerin werden, die wolltest du auch gerade erwähnen.
Die eine will sogar viele Kinder haben, also anscheinend dürfte sogar dann,
genau, es gibt wenn nicht du gedient einen hast... Kindespass und den kriegst du dann schneller, dass du halt Kinder haben darfst, wenn du
richtig gedient hast. Richtig, so ist es. Eine militärisch streng durchorganisierte Gesellschaft. Du musst zwar nicht, aber dir stehen dann viele Türen offen, wenn du es tust. Und das alles hängt dann eben von diesem Auswahltest am Anfang ab, der dann diese Hauptcharaktere trennt.
Ja, weil Johnny kommt zur Infanterie.
Carmen
zu den Piloten.
Genau.
Und Karl kommt in die Nachrichtenagentur, irgendwas Geheimes. Er sagt ja sogar selbst, er darf nicht drüber reden, wo er genau hinkommt.
Genau, weil er hat auch telepathische Fähigkeiten.
Ja, was ganz kurz erwähnt wird im Film, ich habe das kurz nicht checkt. Ich habe
Das sind diese diese Anspielungen, glaube ich, die sie aus dem Roman rausgenommen haben, weil im späteren Verlauf wird das ja dann ziemlich absurd. Weil,
am Ende, ja.
Weil auch in dieser Highschool-Szene, da gibt es ja diesen kleinen Wettkampf zwischen Johnny und einer anderen Figur, die später noch vorkommt, den er dann im Wettkampf schlägt. Und der Typ ist dann plötzlich der Ausbilder von Carmen. Die alle aber gleichzeitig auf die Militärschule gehen. Also wie soll sich denn der Scheiß ausgehen?
Das hat Sandra auch hinterfragt, ob das eben, wirklich jetzt so
richtig ist. Das ist mir beim ersten paar Mal schauen, hat es mich jetzt nicht so gestört. Und jetzt aber habe ich mir dann gedacht, naja, das ist so eng geschnitten, dass ja diese Zeitsprünge, weil sie wieder so dargestellt, als wäre sie schon das Supertalent. Mhm. Also wie gut war dann er, wenn er plötzlich ein Ausbildner sein kann? Also das war ja, ist halt wahrscheinlich der Romanvorlage geschuldet.
Ganz Sinn ergibt es nicht, ja.
Und er dann ja auch, der Neil Patrick Harris, der ist dann plötzlich Colonel.
Der hat sich hochgearbeitet.
Nach dem ersten Angriff.
Das war auch innerhalb eines Jahres.
Aber wenn du sagst, okay, auf einmal ist der plötzlich ein hohes Tier, das die gesamte Strategie hinten vorgibt. Ja.
Was wir jetzt kurz vergessen haben zu erwähnen, ist, diese ist auch bei der Infanterie. Sie steht doch immer auf Johnny.
Genau, sie meldet sich wegen ihm hin. Oder wegen seines. Ja, er ist ja dann angefressen auf sie. Sie sagt zwar, nein, es war nicht wegen dir, aber mir kommt es halt schon vor, dass der Film das quasi vorgibt. Dass ihre Intention dahinter war.
Ja. In der Ausbildungsphase trennt sich dann Carmen von Johnny mittels Videobotschaft. Johnny wird zum Squad-Leader ernannt und bei einer Gefechtssimulation wird dann bei einem Unfall ein Kamerad getötet. Da verstehe ich aber nicht, sie trainieren eigentlich die ganze Zeit, Bugs zu töten, oder?
Genau.
Weil warum wird dann im Training auf menschliche Silhouetten geballert?
Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht quasi so das militärische Standard-Ausbildungstraining simulieren soll und dass der Gegner die Bugs vielleicht erst in den letzten Jahren dazugekommen ist.
Aber trotzdem wird es Sinn ergeben, dass halt, weil Neil Patrick Harris kommt ja vor in diesen Werbespots, die halt immer wieder eingeschaut werden im Film, was auch in Robocop vorkommt. Ein Stilmittel von Pauli, könnte man sagen. Das fand ich ein bisschen komisch, weil sie wussten ja, dass Bugs. Oder war das ein Überraschungsangriff dann später und ich habe da jetzt irgendwas falsch interpretiert?
Ich verstehe deinen Kritikpunkt. Ich glaube aber, dass sie ja trotzdem noch auf mit normalen militärischen Konflikte, sage ich jetzt, gegen andere Menschen ausgebildet werden.
Aber die ganze Welt dient ja einer Föderation. Es gibt ja keine menschlichen Gegner mehr. Schach und Matt.
Ich sage, prinzipiell hast du nicht Unrecht. Nur ich weiß halt nicht, ob sie in dem Moment, wenn du es jetzt die gesamte Ausbildung in dem Moment umstellen können. Ich weiß, eben, es kommt ja nicht raus, da müssen wir die Romanvorlage kennen, wie lange jetzt dieser Gegner jetzt schon existiert.
Hm. Ja.
Weil dieser Meteorit dann ja dann alles ändert.
Ja, zu dem kommen wir jetzt eh. Weil Johnny, heißt das desertiert?
Nein, er will unehrenhaft austreten, oder?
Also ich dachte, das heißt desertieren. Sorry, wollte gerade Militärslang benutzen.
Na, desertieren wäre ja, wenn du dich zum Beispiel von der Truppe absetzt.
Macht er das nicht?
Nein, er gibt ja seinen Rückzug bekannt. Er tritt
okay, ja aus. Für mich ist es Absetzen, deswegen. Gut, er gibt seinen Rückzug bekannt, telefoniert mit seinen Eltern und sagt, ja, ich komme doch nach Hause, doch nicht alles so cool hier. Dann bricht die Verbindung ab.
Nachdem er ausgepeitscht wurde, muss man sagen, als Strafe dafür, dass er Scheiße gebaut hat.
So genau wollen wir nicht werden, Markus, aber er wird ausgepeitscht mit genau 8 Schlägen von der Peitsche. Sie trifft ihn einmal von rechts nach links. Nein.
Das Fleisch.
Also, die Verbindung bricht ab. Und dann rennt er genauso wie alle anderen zum großen Bildschirm und man sieht so eine Live-Übertragung wie Buenos Aires.
Genau.
Brennt. Wegen einem Asteroidenangriff von den Bugs. Weil die das mit irgendwie umleiten können, genau. mit Bug-Plasma-Energie.
So riesige Käfer, die Plasma-Geschosse in Richtung Weltall platzieren.
Genau, und dann entscheidet er sich um und sagt, nein, ich will doch bleiben, ich will jetzt Rache, also Schwert auf Rache, er will Rache ausüben.
Genau. Und dann kommt das Gemetzel, das man in der ersten Szene sieht, auf Klendatu.
Das merkst du dir was?
Weil ich habe den Film so oft gesehen.
Das klingt voll wie ein Star Wars-Planet.
Es ist ein hässlicher Planet, es ist ein Bug-Planet. Es ist alles so geil gemacht. Dieser Film schafft es einfach, diese Massenszenen so geil zu inszenieren. Das finde ich, wenn du jetzt die letzten Disney-Produktionen oder so weiter anschaust, die schaffen das nicht.
Das hat mich gewundert, den Film ist 1997.
Ja. Und selbst die Bugs schauen geil aus.
Und die schon gut animiert, richtig, aus, flüssig. Cooles Design. Schon so Mischung zwischen Hirschkäfer und Gottesanbeterin irgendwie.
Ich bin mir ja nicht sicher, ist das, haben sie da teilweise praktische Effekte reingehört, wenn sie dann wieder auf die Dinger schießen? Und sie haben, glaube ich, vermieden, dass die computeranimierten Szenen wahrscheinlich dann zu sehr in Menschen, weiß nicht, mit Menschen gleichzeitig gedreht werden, damit es dann blöd ausschaut, weil du siehst ja meistens dann nur in Großaufnahme das Viech und dann platzt da relativ viel. Wo ich mir nicht sicher bin, ob sie da nicht Puppen sogar genommen haben, weil es gut ausschaut.
Ich glaube, sie haben ab und zu Puppen genommen, habe ich nachgelesen, weil ich war mir jetzt aber nicht so sicher, deswegen weiß ich jetzt bei den Trivias nicht drin, weil ich habe so
weil auch verschiedene das Sachen gelesen. Und so schaut gut aus.
Ich habe auch gelesen, bei den Sachen, die 3D animiert waren, war Pauli ja, quasi, das, der Bug, und der hat das rah, rah gemacht, damit die Leute vor ihm weglaufen. Das stelle ich mir nur strange vor. Bin okay, mir nicht sicher, deswegen steht es nicht in der Trivias. Das habe ich mir so, ich habe halt so verschiedene Sachen gelesen.
Okay.
Wusste nicht ganz, was dann stimmt und was nicht.
Aber zum Beispiel richtig geil finde ich auch zum Beispiel eben beim großen Angriff auf Glendatu, wo du dann diese ganzen kleinen Shuttles siehst, die landen, dass sich dann die Leute wirklich das so durchgeschüttelt werden, sich dann teilweise anspeiben und so da drin. Das sind so kleine Feinheiten, dass du richtig merkst, okay, der wird jetzt durchgeschüttelt beim Landen, und dann siehst du wirklich wieder, weiß nicht, mehrere hundert Komparsen halt aus diesen ganzen Shuttles aussteigen. Das gibt dir, finde ich, so ein Gefühl von Masse, dass du auch so vermitteln sollst, wie ich halt jetzt die Menschen, da die Insekten sind, die es, da reinrennen.
Es war so ein bisschen D-Day-Feeling vom Zweiten Weltkrieg halt, wo es die Normandie erstürmt haben, die Boten.
Und auch diese düstere Optik von diesem Planeten, der da einfach nur aus Geröll besteht.
Und in so einer Blau-Optik.
Ja, also...
voll.
Atmosphärisch sehr gelungen.
Auf Glendatu, ich schon gelernt habe, wird Johnny verletzt und für tot erklärt.
Mhm. Und er eine riesen Niederlage für die Menschen.
Ja. Er braucht so 5 Tage, 7 Tage zum Heilen in so einer Embryonalstellung, in einer Wasserbasis.
Finde ich auch ganz cool gemacht, wie das, wie sie dann das Bein wieder zusammenflicken und so.
Ja, voll, das stimmt. Aber wieso wird er für tot erklärt? Weil nämlich Carmen schaut dann bei der Statistik nach, gibt den Namen ein und findet so, dass Rico KIA ist, also Killed in Action. Das verstehe ich nicht ganz. Warum wird er für tot erklärt?
Ich bin mir nicht sicher, ob die da nicht ganze Einheiten für tot erklärt haben.
Es gab aber Missing in Action und Killed in Action. Und deswegen so, aber er hat doch überlebt. Wieso? Sie müssen doch wissen, also, was das für ein Soldat ist. Es gab ja Dogtags, gibt es sicher auch in der Zukunft.
Das erklären sie eigentlich nicht. Das ist so die Frage, gibt es da einen Director's Cut? Da müsste man eben mal in Interviews schauen, ob man vielleicht eine Szene sieht, wo ihm die Teile runtergerissen werden und dann die erst identifiziert werden müssen, dass dann gar nicht mehr schnell genug aktualisiert ist, weil sie nicht genug wert sind. Keine Ahnung,
was ich
ob das einmal erklärt worden wäre. So gibt es nicht viel Sinn.
Was ich kurz erwartet habe, ist, dass sie aus ihm jetzt auch so einen Robocop machen. Ich bin so verstört von dem Film.
Schau dir dann bitte den dritten Teil an.
Nein, den gibt's nicht. Das Spiel ist der dritte Teil, okay.
Es war schon der zweite schlimm.
Nachdem er wieder geheilt wurde, Johnny, kommt er dann in eine neue Gruppe, wo Rajak, der ehemalige Lehrer, der Anführer ist.
Die Roughnecks.
Schau, das sind so Sachen, die merke ich mir nicht. Deswegen bist du da.
Rajak's Roughnecks.
Dann gibt es noch weitere Kämpfe, aber was dann nicht wichtig ist, sie kommen dann auch auf einen Hinterhalt, auf einen Planeten. Der, wie heißt er? Der Planet?
Planet P.
What the fuck? Ich dachte wirklich, ich lasse dich jetzt mal ins Messer laufen, das kannst du nicht wissen, okay.
Ich hab ihn wirklich aufgesetzt.
Gut.
Als Kind noch als Videoversion. Damals haben wir so als Videos aussuchen dürfen, weißt du? Und da dürfte relativ neu gewesen sein, da war ich vielleicht 10 oder was.
Aber der Film ist doch ab 18. Er war sogar indiziert in Deutschland.
Nein, also muss ich zumindest 12 gewesen sein. Und das war damals die urbrutale Scheiße. Wahnsinn.
Also die Leichen, die sie finden, Planet P auf der Basis, schaut wirklich gut aus. Also
auch nachher, wenn sie so das Gemetzel zeigen von Glendatu, wo du wirklich so, nämlich verweste Leichen, also der hat ein Gespür dafür, wie man wirklich auch zeigt, wie sowas ausschaut. Also nicht nur, okay, da liegt dann halt ein Typ da, der halt die Augen zumacht, sondern also zerlegte Leute einfach.
Aufgerissene Schädel, in Hälfte gerissene Körper.
So wirklich ihm.
Alles blutig, Fleischfetzen, Hirnfetzen, whatever. Ist alles drin. Aber auf Planet P kommen sie in einen Hinterhalt von den Bugs, die wohl ein bisschen Intelligenz besitzen, beziehungsweise vielleicht gibt es ein großes Ganzes, das ein bisschen Intelligenz hat und die steuern kann.
Wer weiß.
Bei diesem Angriff wird Rajak getötet, beziehungsweise schwer verletzt und Johnny exekutiert ihn.
Genau.
Und Dizzy, die sich in Johnny verliebt hat, mit der sie auch, mit dem sie auch einmal Coitus hatte.
Das ist natürlich wichtig.
Stirbt.
Weil der Film besteht ja nur aus Coitus.
Stirbt leider auch.
What the fuck? Das ist die einzige Szene, wo...
Und ich selbst da sieht man es nicht. Ich habe es zurückgenommen.
Er hat sogar erschreckend wenig Coitus, der Film. Was genau mit rein?
Einen Typen haben wir nicht erwähnt, gell? Diesen einen mit dem blonden aufgestellten Haaren, das Gute für Arme.
Ja, und der ist halt...
Das ist ein nerviger Sidekick, finde ich.
Der hat auch keine wirkliche Funktion, sage ich jetzt einmal.
Ich glaube, er sollte ein bisschen mehr Comedy reinbringen oder so ein bisschen goofy sein.
Ja, er ist... Damit du halt nicht nur die zwei da hast, die man kennt, sondern... Damit die auch mit irgendwen unterhalten können, ne?
Genau.
Damit nicht immer eine neue Person da steht.
Weil nämlich der überlebt mit Johnny, den Hinterhalt, und sie können fliehen. In
diesen, von Carmen abgeholt.
In diesem Schiff, welches Carmen fliegt. Und ihr neuer Lover, den habe ich nicht aufgeschrieben. Haben mir den Namen nicht gemerkt, der Schwarzhaarige.
Ja, der dann plötzlich ein Ausbilder geworden ist, obwohl sie auf derselben Schule waren.
Genau. Der sagt dann so, ja, hey,
Jahrgang sogar.
Johnny ist da. Er ist doch nicht tot.
So eine Überraschung.
Sie war wirklich überrascht. Deswegen aber das Ganze, ergibt noch immer keinen Sinn. Dann treffen sich die alle, also Johnny, Carmen und auch der Barney Stinson.
Karl.
Danke. Stimmt, der Waffen-SS Karl.
Ja.
Er kommt
dann. Alle die Uniformen, die sie nehmen. Das ist mehr so eine Anspielung.
Voll. Sie sind alle ernster geworden und verbitterter wegen einem Krieg. Kann man so
sagen, ja.
Kann man so ganz groß sagen sogar. Dann starten sie einen letzten Angriff.
Naja, es kommt halt raus, dass sie diese Einheit nur runtergeschickt haben, um sie eben zu opfern, um so herauszufinden,
ob es diese
höhere Lebenswesen da unten ist.
Ob sie halt nachdenken können, ob sie Hinterhalte schmieden können.
Und Karl sagt dann ganz offen, dass er sie fürs größere Ganze geopfert hat und befördert dann.
Aber wusste er, dass Johnny auch dabei ist? Oder war es ihm wahrscheinlich von seinem
Zahlen für ihn? Aus seiner Position her, wo ich glaube, ist er nicht auch überrascht, dass er ihn dort wieder sieht? Ich glaube, es war ihm einfach egal.
Mhm. Aber dann starten sie einen letzten Angriff, wieder auf Planet P.
Richtig.
Auf der Suche nach dem Brainbug. Und der große Kreuzer, wo Carmen und Loverboy drin sind, wird entzweigerissen von einem Plasmageschoss. Das schaut wieder so gut aus, wie es so auseinanderbricht.
Für so einen Mitte-Ende-90er-Film.
Also ist er wirklich, Sander hat auch gesagt, bist du deppert, das ist nicht schlecht
aus. Ich bin jedes Mal, wenn ich den Film wieder sehe, denke ich, jetzt muss er doch scheiße aussehen. Eigentlich.
Ah, ich finde diese kleinen Schiffe, die schauen ein bisschen komisch aus.
Ja, sicher. Nur es ist nicht so, dass mich rausreißen würde.
Nein, überhaupt nicht.
Und gerade wenn es ist, was Filme mittlerweile können, was der Kohle drin steckt, denke ich mir, okay, so viel schlechter macht es der jetzt auch nicht.
Also das Schiff wird auseinandergerissen, sie können noch fliehen, Loverboy und Carmen mit einem Drop-Pod, landen auf Planet P, brechen durch die Erde durch und landen dann im Nest, zufälligerweise beim Brainbug.
Genau.
Loverboy wird ausgesaugt. Das war eine brutale Sequenz. Da wird der Rüssel reingesteckt von dem Brainbug ins Brain von ihm. Dann wird das Gehirn ausgesaugt.
Genau, und so kommt dann seine Information.
Eigentlich urdumm. Carmen schnappt sich ein Messer und als der Brainbug sie aussaugen will, schneidet sie den Tentakel durch.
Ist ein Tentakel, ist ja mehr sein.
Rüssel.
Ja.
Tentakel.
Ein Stachel, oder?
Tentakelrüsselstachel.
Tentakelrüsselstachel.
Dann kommt Rico, sie retten. Natürlich gibt es noch ein paar Opferzahlen, aber im Großen und Ganzen schaffen es dann eigentlich die Menschen, auch den Brainbug zu fangen. Das macht jeder ehemalige Ausbilder Sim, der Schiedsrichter von John Wick 4.
Ja, wichtig zu erwähnen.
Ist dir das nicht aufgefallen? Mir ist das sofort aufgefallen.
Erst, wo du das gesagt hast. Das ist
ein markantes Gesicht.
Dass das so gealtert ist.
Naja, der Film ist ja, wie gesagt, 97. Schon wieder Zeitl her.
Jetzt, wo du es eben erwähnt hast, wie die Faust aufs Auge.
Ja, und der Film endet wieder mit einer Nachrichtensendung, dass sie jetzt den Brainbug gefangen haben und jetzt Experimente an ihn durchführen. Man sieht auch so eine meterlange Spritze, wie sie da reingestochen wird. Stimmt, und Barney Stinson, also Karl, hat ja auch diese Telepathiefähigkeiten, geht hin zu einem Viech, was verletzt ist und so wimmert, hält die Hand auf und sagt, es hat Angst.
Zum Brainbug geht er hin.
Ja, habe ich gesagt, oder?
Also zum Viech das...
Na, wie ein verletztes Viech. Man sieht ja, dass er sich windet und so. Dann hält er die Hand drauf und sagt, es hat Angst. Und alle jubeln. Als wäre das nicht ersichtlich gewesen, dass das Viech Angst hat.
Ja, aber ich glaube, das will er ja dann genau darstellen. Mhm. So, also diese
ja, das ist mir eher aufgefallen. Ich habe mir gedacht, der Film zeigt eigentlich etwas Offensichtliches her und er weiß, dass er was
Offensichtliches hat. Du hast in der Mitte eigentlich das denkende Lebewesen und dann eigentlich die entmündigte Masse drumherum, die sich dann freut,
ja.
dass sie ihn jetzt haben.
Und so endet der Film. Und das waren echt unterhaltsame 2 Stunden, 9 Minuten.
Und einfach wirklich so schöne Anspielungen allein, wo Rico dann das erste Mal einrückt. Und dann ist er der Typ, der seine Papiere entgegennimmt, der ihm gratuliert, dass er zur Mobilinfanterie kommt. Und er sagt, ja, die Mobilinfanterie hat aus mir das gemacht, was ich heute bin. Dann hat er keine Arme mehr, keine Haxen mehr, der Typ. Und so. Also wirklich diese klaren Anspielungen auf Krieg, dass das einfach das Letzte ist. Und überhaupt nichts Heroisches dran ist, sondern einfach nur die Leute kaputt macht. Und das baut er so nebenbei ein. Und immer diese totalitären, ja doch, brachialen Einspieler, wo du siehst, okay, das ist jetzt eine Gesellschaft, wo der Einzelne überhaupt nichts mehr zählt, wo du dich nur eigentlich opferst für ein größeres Ganze, wo du euch gar nicht weißt, warum, weil eben dieser Meteorit kommt. Wer sagt, dass der überhaupt von diesen Bugs gekommen ist oder ob das Ganze nicht vorgeschoben ist, damit man wieder einen Grund hat, einen Krieg zu führen.
Stimmt eigentlich. Ja. Waren die Bugs da schon bekannt?
Ja, sie sagen, es wird am Anfang nur erwähnt, ja, diese Meteoriten, die kommen, die werden mit Backplasma dorthin geschleudert.
Man hat es aber nie gesehen im Film.
Ob ein Insekt fähig ist, sich das auszurechnen, über weiß nicht. Es ist ja doch, die Distanzen, die Schiffe da zurückgehen, dürften ja nicht so kurz sein. Dass die einfach, wie kommt überhaupt ein Insekt auf die Idee, diese Teile dort in Richtung Erde zu fetzen? Also, ich weiß nicht, ob das im Buch mehr Sinn ergibt oder ob das nicht gerade die Kritik sein soll, dass hier einfach ein Feind gesucht wird.
Das könnte echt sein. Und die Bugs waren aber auf mehreren Planeten, nicht nur auf einem.
Genau.
Das war ja
allein, man kennt halt Clentatus, ja, der Hauptplanet von ihnen sozusagen. Ja. Und Planet P, das sind halt die drumherum, das sagen sie auch.
Glaubst du, gibt es mehrere Brain Bugs?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat jeder Planet. Und ich meine, in das detailliertere Leben dieser.
dieser Hast du die Nachfolge gesehen?
Kommt man nicht, ja.
Nicht so gut?
Nein.
Nicht von Pauli?
Ich glaube nicht, dass die von ihm sind. Ich meine, der dritte hat schon wieder, ich meine, der ist dann wirklich auf billig gemacht. Mhm. Er hat dann wieder ein paar Elemente drin, die ich gar nicht so schlecht fand. Aber es ist halt, das ist dann eindeutig ein Babys-C-Movie.
Ich habe zuerst Baby verstanden. Also, dann habe ich überlegen müssen, Babys-C.
Nein, aber allein, wie das aufgebaut ist, also ich nehme schon stark an, dass das dann dieses nur dazu dient, dass sie sich einen Feind von außen gesucht haben. Weil sie sagen ja auch, ich meine, sie greifen jetzt Clentatu an, dann geht das komplett schief und dann sagen sie, okay, sie haben einen neuen Sky Marshal, eine neue Taktik, jetzt radieren sie nach der Reihe alle Planeten drumherum aus.
Das war auch so geil, der eine Sky Marshal tritt zurück und es kommt gleich der nächste.
Und sie haben eine neue Taktik, sie rotten einfach alles aus.
Ja, es hat sich halt so nichts geändert, nur neues Gesicht, von dem das ausspricht. Würdest du sagen, dass die Bugs im Krieg sind?
Das ist das. Du siehst ja eigentlich nichts von ihnen. Sie ist, genau genommen, du weißt ja auch nicht, was vorher war.
Sie nehmen nichts.
Nein, weil nehmen wir mal an, diese Meteoriten sind nicht von ihnen.
Uh-huh.
Dann verteidigen sie sich ja eigentlich nur.
Auf das wollte ich
hinaus. Gegen einen Haufen Wahnsinnige, die da jetzt landen. Und wild um und um ballern mit Atomgranaten oder so Scheiß.
Voll. Es gibt auch verschiedene Bugs. Es gibt jetzt nicht nur diese Gottesanbeter.
Da gibt es Fliegen, dann gibt es diese riesigen, die halt dann dieses Plasma wegschicken. Dann gibt es auch welche, die halt Flammenkanonen auch noch haben.
Ja, so flammensäuremäßig.
Genau, da kommt so erst die Säure und dann zündet das irgendwie an vorne. Man so eine, glaube ich, leckt, da siehst du sogar den Funken und dann brennt das klumpert.
Ich finde, das hat ausgeschaut wie ein Flammenwerfer. Dann hat man gesehen, dass ein Mensch getroffen wurde. Also,
das ist verätzt.
Und dann, das war auch ein urguter Effekt.
Ja, also das war alles gut gemacht. Und auch diese kleinen Käfer, die den Brainbug tragen.
Ah ja, diese Wanzen, da habe ich eh nicht kurz checkt, was die tragen den. Oh.
Auf denen bewegt er sich.
Habe ich nicht checkt.
Ja, die tragen den Brainbug.
Witzig.
Okay. Deswegen ziehen sie ihn ja nachher dann raus, weil, glaube ich, diese Insekten halt nicht nur da sind. Diese kleinen Wanzen da.
Und der Brainbug sieht schon sehr eklig aus. In seiner Mundöffnung, die so Schleim rausbuchst.
Aber der in Wirklichkeit, ja gut, er saugt ihnen die Hirne aus, aber gut, er will ja eigentlich nur wissen, was wollen eigentlich die da jetzt landen und wild rumballern.
Glaubst du, stimmt das überhaupt? Ist er ein Brainbug? Hat er die anderen irgendwie unter Kontrolle oder kann er mit denen reden? Oder ist es einfach nur so quasi
Westenkönigin-mäßig? Naja, sie sagen ja, dass er dadurch den Funkspruch ausgelöst hat, dass er den einen kontrolliert hat. Nur ob er es wirklich getan hat oder ob das nur ein Vorwand war.
Sieht man auch nicht. Hätte auch eine Schusswunde sein können. Das ganze Gehirn war halt draußen, also vielleicht war es eher der Brainbug. Wurde halt nicht ganz genau so gezeigt. Oder war nicht so wichtig.
Kann ja auch sein, dass da wirklich so eine Hierarchie dahinter steht. Vielleicht wäre das auch geplant gewesen, dass da mehrere Teile geben soll oder so.
Mhm. Sind wir bereit für die Unterschiede zum Buch?
Ja, frag mal, mich würde es mich echt interessieren, weil...
Also das Buch ist nur ernst, hat keine parodistischen Elemente drinnen.
Okay, weil mich jetzt fragt mich eigentlich gerade, warum ich das nie geschaut habe, das Buch, beziehungsweise gelesen. Ja, geschaut. Deswegen, ich habe es geschaut, aber nie verstanden, weil du es nicht gelesen hast, du Idiot.
Es gibt viele verschiedene Charaktere, beziehungsweise wurde es geändert. Johnny kommt aus den Philippinen, frag nicht warum. Seine Eltern gehen nicht drauf bei dem Angriff, sein Vater überlebt und kommt dann selbst ins Militär rein.
Okay.
Also es nimmt komplett andere Züge an und es ist eher so pro rechts. Also es wird jetzt alles eher so ins Positive dargestellt, wie das Militärregime funktioniert. Es ist keine Kritik in diesem Buch, es ist eigentlich alles eher so, hey, das ist toll, das ist gut. Und was auch interessant ist, Johnny kämpft gegen viele Aliens, nicht nur die Bugs. Es hat so wirklich so eine richtige Laufbahn von Johnny drin. Mir verschiedene Planeten einnimmt, dort verschiedene Kämpfe teilnimmt, gegen andere Rassen, als nicht nur die Bugs.
Okay.
Also total anders. Was die meisten gesagt haben, es ist aber nicht gut zum Lesen. Beziehungsweise es wird weggelegt nach einem Viertel.
Also ist jetzt eigentlich nicht so, wie ist dann eher drauf gekommen auf das Buch, auf das Werk, dass das Potenzial hätte?
Das hätte ich in den Trivias drin.
Ha, sehr gut, sehr gut.
Sind wir schon bereit für die Trivias?
Ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht, wir haben es jetzt eh relativ...
Ausführlich wie immer, oder? Gut, Regisseur Paul... Ah, Werhöfen. Okay. Werhöfen und die Hauptdarsteller Dina Meyer und Caspar Van Dien bestätigten, dass Werhöfen und Kameramann Jost Vacano die gemischte Duschszene selbst nackt gedreht haben, auf eine Mutprobe von Meyer hin. Am Tag des Drehs hatte Werhöfen die Darsteller gebeten, eine kleine Modeschau ohne Mode zu machen, damit sie es sich bequem machen konnten, nackt zu sein. Als die Besetzung sich nicht entkleiden wollte, fragte Werhöfen sie, was die große Sache sei, worauf Meyer antwortete, Paul, wenn es keine große Sache ist, warum machst du es dann nicht? Völlig unerwartet zog sich Werhöfen aus, ebenso wie Vacano, in Klammer, der in einem Nacktlager aufgewachsen war. Nach einem anfänglichen Schock, in Klammer, angeblich schrieb Van Dien, oh Gott, deiner, warum? Und einem lauten Lachen der Besetzung wurde die Szene ohne Probleme gedreht. Stell mir auch geil vor, beim Dreh wirklich in der Duschszene alle nackt, auch der Regisseur und der Kameramann.
Aber ich finde es immer konsequent. Ich meine, es ist noch immer nicht dasselbe, weil die sind ja dann trotzdem vor der Kamera.
Ja, vor und hinter der Kamera.
Aber gut, wenn sie dann wissen, was dann nachher ausgestrahlt wird, finde ich es wieder fair. Weil das ganze Team sieht ja dann trotzdem alle. Mhm. Und wenn der Regisseur dann selber sagt, passt, ich stelle mich da jetzt dazu.
Ja, voll. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde es auch amüsant zum Hören.
Also.
Er hört, dass es ein Problem gibt. Okay, sieh mich aus. Es wurden mehrere Szenen gedreht, in denen Carmen, also Denise Richards, sich mit dem vermeintlichen Tod von Johnny Rico auseinandersetzt, während sie gleichzeitig eine Beziehung mit Xander, das ist der Typ,
Loverboy.
Genau, Loverboy. Das Testpublikum fing jedoch an, ihre Figur zu hassen, weil sie sich so kurz nach dem Tod ihres ehemaligen Liebhabers mit einem anderen Mann einließ und äußerte sich sehr lautstark darüber. Die Szenen wurden anschließend gelöscht, obwohl im Rest des Films immer noch eine Beziehung zwischen Carmen und Xander angedeutet wird. Vielleicht war deswegen Killed in Action, also dass da Johnny als tot bezeichnet wurde. Damit
sie da wollten sie es wahrscheinlich, damit sie besser wegkommt.
Und dann haben sie es aber doch ganz rausgenommen.
Aber wieso haben sie diese Szene dann überhaupt nachgedreht, dass sie da reinschaut?
Na, vielleicht nicht nachgedreht, sondern einfach nur, sie haben es...
Dass vielleicht vorher schwer verletzt gestanden ist oder so?
Vielleicht war das irgendwie so ein besserer Grund, dass sie nicht einfach Schluss macht und sich gleich an den nächsten Typen ranhaut.
Ja, vielleicht kann aber sein, dass sie diese kurze Szene, dass sie einfach zum Board geht, wirklich nachdreht und dann steht da Kill in Action, dann haben sie einen Grund, warum sie sympathischer wegkommt.
Aber trotzdem ist halt es wird ja nur angedeutet, man sieht das ja nicht mehr, man glaubt es einfach nur, deswegen Loverboy, man glaubt es ja nur.
Aber trotzdem, dann ist das vielleicht in Summe sympathisch. Oder wird weniger unsympathisch aufgenommen.
Hat es funktioniert?
Cool Schluss. Ja, ich habe mir gedacht, ja, warum nicht, der Typ ist tot. Komm. Ich hatte ja vorher mit dem Schluss gemacht, also.
So, als
er noch lebte.
Wir lieben ja Zahlenspielereien. Wie ist der Bodycount von dem Film? Wie viele Tode sieht man?
Jetzt aktiv sieht oder?
Ich habe da nur eine Zahl gefunden, nur mit Bodycount Doppelpunkt und dann die Zahl.
Die wirklich umfallen und so.
Mhm.
Jetzt mit Bugs?
Ich glaube nur Menschen. Die Zahl ist nicht so viel.
Ich sage, die da aktiv umfallen, werden nicht so viele sein. 80, 90?
256.
Ach so.
Vielleicht sind auch die
Leichen. Die Leichen auch mit rein. Weil ich glaube, es wirklich Leute, die aktiv zermärschert werden, sind, glaube ich, nicht so viele. Du siehst immer wieder mal ein paar, die dann geköpft werden.
Ja, ich glaube, mit den Leichen, ja.
Wahrscheinlich, die da so rumliegen und so.
Der Film spielt im Jahr 2197. Mhm. In einem Interview in der Adam Carolla Show von 2013 aus... Alter, jetzt fällt es mir erst auf. Da steht in Klammern 2013 und dann aus dem Jahr 2014. Entweder 2013 oder 14. Sagte Michael Ironside, der das Buch als Jugendlicher las, er habe den Regisseur Paul Verhoeven, der in den von Nazis besetzten Niederlanden aufgewachsen sei, gefragt, warum machen sie... Entschuldige, ich habe es durch einen Google-Übersetzer laufen lassen. Warum machst du einen rechten, faschistischen Film? Verhoeven antwortete, wenn ich der Welt sage, dass eine rechtsfaschistische Vorgehensweise nicht funktioniert, dann wird mir niemand zuhören, also werde ich eine perfekte faschistische Welt erschaffen. Jeder ist schön, jeder ist glänzend. Alles hat große Kanonen und schicke Schiffe, aber es ist nur gut, um verdammte Käfer zu töten.
Ja, aber genau das ist es.
Während der Szene, in der Michael Ironsides Charakter in das Loch fällt und ihm die Beine abgerissen werden, schlug Diana Meyer, das war Dizzy, mit dem Kopf auf, wurde bewusstlos und erlitt eine Gehirnerschütterung.
Alter,
okay. Ist aber nicht zu sehen im Film.
Okay.
Will ich meinen. Mir ist nichts aufgefallen. Zwei habe ich noch. Während des Live-Trainings schießt Jana D. oder Janet versehentlich auf Breckenridge, also auf den Farmer. Was die kleine Schwarze schießt da auf den Farmer in den Kopf, was zu Ricos Auspeitschung führt. Im wirklichen Leben sind die beiden Schauspieler zusammen und haben ein Kind. Sie haben sich bei diesem Film kennengelernt.
Nein. Okay.
Für die Szene, in der Dizzy von einem Kriegerkäfer getötet wird, diskutiert Diana Meyer mit Regisseur Paul Verhoeven darüber, wie ihre Figur schreit, nachdem sie erstochen wurde und wie Rico die Spinnentierklaue aus ihrer Brust zieht, weil in ihrer Brust keine Luft mehr war. Also quasi in der Lunge. Und deswegen war sie halt der Meinung, mein Charakter kann nicht mehr schreien. Und Paul Verhoeven hat einfach nur gesagt, schrei einfach.
Ja, das ist wieder sowas, wo ich sage, hau halt die Logik weg, weil für die Dramatik ist es besser, ist es wichtiger,
wenn sie schreit.
Richtig.
Voll.
Dann nimm die Klugscheißer in Kauf, die sagen, hey, hast du eine Luft, kannst du ja gar nicht mehr schreien. Wenn man es hier opfert, eben für eine gute Szene, finde ich das voll in Ordnung.
Das habe ich mir auch gedacht. Also so während dem Film schauen ist es mir nicht
genauso auch auffallen. Teilweise Logik für Atmosphäre opfern. Finde ich teilweise in Ordnung. Solange es dich nicht so rausreißt, dass du sagst, okay, wie ist das jetzt möglich und da wird es dann komplett absurd. Wenn es so Kleinigkeiten sind, die den Film wirklich dann besser zu sehen machen und die auch dann, ich weiß nicht, dieses Gefühl geben, hey, du bist da voll drin, diese Immersion verstärken, dann nehme ich das in Kauf. Dann bin ich auch nicht so einer, der sagt, das muss jetzt alles so 100% akkurat sein, dass da alles zusammenpasst, jedes Bild zum nächsten.
Finde ich noch voll interessant, wenn ich halt den Film schaue, ich überlege nicht, hey, die Schauspieler haben vielleicht auch noch irgendwelche Ideen, wie sie ihre Rollen oder ihre Tode besser spielen können.
Das unterschätzt man, dass du ja zwar ein Drehbuch hast, aber das ist ja jetzt ja geschrieben, wie es ausschauen soll. Jetzt muss da im Echt ja was passieren.
Ja, und vielleicht sind da auch 15 Menschen am Set und wenn jeder eine Meinung hat, vielleicht dauert deswegen alles so lang beim Filmdreh.
Und naja, und jetzt siehst du diese Szene und merkst, es haut überhaupt nicht hin. Oder dann siehst du das im Hintergrund, jetzt hast du da einen Dialog, jetzt müssen die anderen auch irgendwas tun und dann erkennst du ein gutes Schauspiel und merkst, okay, hey, vielleicht sollte man da das und das machen. Hm. Oder allein, wenn dann so Improvisationsszenen dabei sind. Das ist ja oft bei Komödien und so, wenn es da anschaust bei Zoolander oder so weiter. Was da
der Office ist, glaube ich, auch sehr viel.
Wo das dann das Talent rauskommt, wo ganze Szenen einfach nur improvisiert sind.
Ja.
Wer auch ganz arg ist, aus...
Matthew McConaughey?
Der ist auch arg, der hat eben aus Wolf of Wall Street, das hat er, glaube ich, auch, diese eine Szene, wo er sich auf die Brust klopft.
Mhm.
Ist ihm auch in dem Moment eingefallen. Oder wer ganz arg ist...
DiCaprio auch in Django Unchained, wo er das Whisky-Glas zerbricht in der eigenen Hand.
Ja, und dann
er einfach weitermacht. Er hat sich wirklich geschnitten, obwohl er blutet wie ein Schwein. Und
weitergemacht, weil die Szene einfach geil geworden ist.
Mhm.
Bist du wahrscheinlich auch hass, wenn es dann mal ein anderer versaut. Aber, na, wie heißt denn der Will Ferrell, nicht Will Ferrell? Der die ganzen Komödien macht, Anchorman zum Beispiel oder Ricky Bobby.
Ah,
oder
der Anchorman ist dieser News
genau
Sprecher mit dem Schnauzer.
Ja, oder die etwas anderen Cops.
Mhm.
Da, musst du mal Outtakes von dem anschauen. Das sind fünfmal die gleiche Szene aufgenommen, wo er komplett was anderes von sich gibt. Und dazwischen sterben aber alle anderen, weil sie jetzt noch nicht wissen, was er da jetzt sagt. Die müssen sich alle so zusammenreißen, weil der einfach so absurde Dinge von sich gibt in dem Moment. Da steht aber alles nicht im Drehbuch.
Ich glaube, es ist urcool, wenn du als Regisseur jemanden willst, der so gut improvisieren kann. Aber ich glaube, es ist auch unglaublich frustrierend. Erstens, wenn du halt was im Kopf hast und es wird nicht so ausgeführt.
Na sicher. Na gut, wenn du wirklich deine eigene Vision hast und der Vater jetzt wäre dagegen. Und sagst, das passt aber jetzt überhaupt nicht im großen Ganzen. Weil du hast ja das große Ganze drin. Der Schauspieler spielt ja seine Szenen. Der sieht ja nicht, ob das jetzt zu den anderen Szenen passt, wo er jetzt gar nicht drin ist. Ne?
Genau. Und es ist ja auch noch in anderer Reihenfolge. Es wird ja öfters. Richtig. Also öfters. Ich bin jetzt nicht der Filmexperte, aber es wird ja pro Location halt alles abgedreht, damit sie jetzt nicht 50 Mal auf der ganzen Welt hin und her fliegen müssen.
Eben. Und damit halt die Leute, die du gerade da hast, musst du auch immer wieder zusammenfischen. Dass du jetzt sagst, okay, gut, die Konstellation ist jetzt erst immer alle Szenen mit denen, weil eben wie du sagst, das geht ja sonst, das wird ja sonst dauert zu lang, wird zu teuer, extremst aufwendig. Ja?
Ist jetzt eh schon teuer genug und langwierig genug, könnte man meinen.
Deswegen ist ja die größte Katastrophe, wenn du dann noch sowas auf einmal plötzlich nachdrehen musst, weil wer plötzlich aussteigt oder irgendwas hat dann nicht funktioniert oder das Testpublikum sagt, taugt ihm nicht.
Hast du da irgendwie eine Ahnung, wie das funktioniert mit Testpublikum?
Ja, da wird ja so statistisch gesehen, werden da gewisse Bevölkerungsgruppen genommen, also Alter, Geschlecht, so quer durch die Bank.
Das wie kann man da mitmachen? So Stellenausschreibungen, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Früher, glaube ich, bist du da einfach... Das ist jetzt eine gute Frage.
Bekommen die Geld dafür, oder ist es einfach so, hey, du kannst einen Gratisfilm schauen?
Ich glaube sowohl als auch, je nachdem. Dann kriegst du halt nachher einen Fragebogen und da kreuzest du dann an, wird dir das gefallen, kannst du Kommentare. Und wenn dann etwas zu häufig kritisiert wird,
dann wird es geändert.
Das ist das Problem, da ziehen die Studios die Notbremse, obwohl ja vielleicht das gerade die Vision war, dass dieser Charakter jetzt unsympathisch ausschauen soll. Das kann ja auch passieren. Jetzt hast du da irgendwelche Leute im Kino sitzen und sagen, na, ich hätte aber lieber ein Happy End gehabt und zerstört er jetzt ein komplett stimmiges Ende. Weil die halt jetzt alle geweint haben und jetzt nicht weinend aus dem Kino rausgehen wollen, das angekreuzt haben. Ja, aber so funktioniert es dann. Da entscheiden dann plötzlich andere über die kreative Leitung.
Und dann kriegst du halt vom Chef einen am Deckel. Sicher. Der hat schon 8 Millionen, also Sony irgendwer.
Eben, also oft, wenn du einen Film siehst und denkst, das passt jetzt aber überhaupt nicht rein. Oft war es auch nicht so gedacht. Oder wenn dann plötzlich, dann sagt oft der Regisseur, interessiert es überhaupt nicht mehr, könnt mich am Arsch lecken, streicht mich aus den Credits raus, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, dann muss ein neuer einspringen.
Passiert das so oft, glaubst du?
Oft, bei welchem Film ist das jetzt passiert? Bei irgendeinem? Da hat sich sogar der dann dafür bezahlt, dass aus den Credits rauskommt. Da musst du nämlich extra das veranlassen gehen bei dieser Drehbuchgilde da. Das ist gar nicht so einfach, dich aus den Credits wieder raus, weil du eben sonst ja um deine Arbeit geprellt wirst, wenn dich jemand rausschreibt. Also wenn du wirklich gestrichen werden willst am Ende, ist das gar nicht so einfach.
Ich habe mir gerade so eine alte Taverne vorgestellt mit der Drehbuchgilde. So alle in dunklen Kutten.
Nein, das ist ja, wie heißt denn das dort? Das ist ja nicht dort eine Innung oder sowas. Wie heißt denn das in den USA? Die Vereinigung dort, keine Ahnung.
Wo jetzt so viel gestreikt wurde, ich weiß schon, was du meinst, ja. Aber mir fällt das auch nicht
der Name ein. Der Film jetzt geheißen, wo sie so viel nachgedreht haben. Auch wieder so ein teurer. Der auch wieder ein Müll geworden ist.
Das ist gerade so schön lapidar gesagt. So ein teurer, der auch wieder Müll wurde.
Ja, aber das ist halt, das merkst du dann. Ha, war das nicht sogar Mrs. Webb oder sowas? Madame Webb?
Das hast du gerade erfunden, oder? Genauso wie Planet P.
Nein, ist ja jetzt rausgekommen. Madame Webb.
Ich bin jetzt echt nicht so im Kinobusiness drin. Tut mir leid.
Müsste ich jetzt nachschauen, ob das nicht der war, oder ein anderer. Wo dann der gesagt hat, vielleicht war es auch ein anderer, ich weiß nicht.
Auf jeden Fall, wenn sowas passiert, ziemlich scheiße.
Ja, natürlich.
Vielleicht ist eh schon mal auch was Gutes rauskommen. Hoffentlich, sonst wird's. Wenn du weißt, was ich meine, beim Ausbessern.
Ja, ich meine, was zum Beispiel, wo war denn sowas? Naja, beim Ausbessern, was wirklich ist. Ich weiß noch sowas zum Beispiel wie der Snyder Cut, dass er dann gesagt hat, so, er macht jetzt erst recht seinen ursprünglichen Film wieder und der war wirklich um einiges besser.
Also er hat zuerst...
Das wäre sein eigentlicher...
Batman versus Superman oder irgend sowas,
das
oder?
War die Justice League.
Okay.
Und dann haben sie ihm reinpfuscht und dann hat aber er gesagt, nein, das macht erst recht... Dann hat er diesen Aufruf gestartet, hat erst recht wieder... Und hat auch wieder nachgedreht, für seinen ursprünglichen Cut und dann ist die Version rausgekommen, die er gesagt hat, die er eigentlich wollte.
Oder Napoleon, da gab es ja auch irgendwie so eine krass lange Version auf Sky oder irgendwo und im Kino gab es eine Version, die war um eine Stunde kürzer.
Okay.
Oder so.
Ich sehe besser die kürzere.
Was fragst du mich?
Was reden wir hier? Wir verlieren einfach nur den Faden.
Und schon wieder zwei Hörer verloren aus Peru.
Nein! Warum immer Peru?
Ich glaube, Wir nehmen jetzt den nächsten Bus zu den Fazits.
Weltklasse-Film.
8 von 10.
Für mich ist er einfach eine 9 von 10. Ich meine, ich kann ihm keine 10 von 10 geben, ich würde gern, aber ich meine, das geht dann auch nicht, obwohl ich ihn liebe.
Warum nicht?
Ich weiß nicht, ich geb irgendwie nur den Sachen, die mich dann wirklich irgendwo dann auch geht, die mich auch mehr zum Denken anregen, die mich auch wirklich beschäftigen. Der unterhält mich perfekt.
Aber die Kritik,
sie ist drin.
Was der Krieg aus einem macht.
Aber es gibt halt Filme, die sind dann auch noch auf eine Art gefinkelt, dass sie mich wirklich tagelang beschäftigen. Ich weiß nicht, das ist für mich eine 10. Wenn er dann noch das dann auch noch rüberbringt, ich mir denke, scheiße, ich denke über mich selbst noch, über das Leben nach, über dieser, der bringt so viel rein.
Hm.
Und das, der ist für mich einfach perfekte Unterhaltung. Wenn für mich perfekte Unterhaltung das höchste der Dinge wäre, wäre das für mich eine 10.
Kommen wir jetzt wieder zu dem Hoffmann mit seinen Schaupunkten und Genrepunkten.
Ja, eigentlich ist es unfair, weil ich sage, warum kann nicht Unterhaltung das höchste der Dinge sein?
Mhm.
Für mich ist aber etwas, wenn einer das so viel Hirnschmalz einbaut, dass du dir im Nachhinein denkst, leck mich doch am Arsch. Ja?
Das ist so wie Farm der Tiere, das Hörbuch. Das hat mich so lange beschäftigt und jetzt wieder, wenn ich drüber nachdenke.
Solche Dinge, da denke ich, da habe ich dazu das Gefühl, Wahnsinn. Was hat der für eine Vision gehabt? Der hat das dann richtig gut verarbeiten können.
Hm.
Was aber für mich jetzt, wie gesagt, das nicht schmälert. Also 9 ist für mich das zweithöchste, was geht.
Für mich auch. Eine 9 von 10 ist für mich auch das zweithöchste.
Und wenn wir Action, Sci-Fi, Unterhaltungskino nehmen, ist das für mich eine klare 10.
Und ich fand ihn erstens gut gemacht von der Technik, zweitens, ich fand ihn halt so verdammt kurzweilig. Ich weiß nicht, welchen Film ich damals geschaut habe.
Ich habe mich auch gefragt, was du nicht meinst.
Irgendeinen billigen Softporno, der auch irgendwie Starship Troopers heißt oder Starship.
Ich glaube ja eher, das war so eine überspielte Videokassette, wollte nachdrehen, dann ist es gegangen, dann ist wieder irgendein Softporno losgegangen, dann wieder irgendwas anderes.
Muss ich mal mit meinem Bruder reden, was das war. Na gut, in diesem Sinne
töten wir den Hat man damals schon diese billig Pornos gemacht, auf Filmen basierend? Sowas wie...
Weiß nicht, das ist dein Metier.
Porn Wars und sowas.
Kara Loft.
Ja. Indiana Jones.
Und Perry Hotter. Und der Penis der Weisen oder so.
Sehr geil. Entschuldigung, was wolltest du sagen?
Ich wollte den Brainbug zumachen.
Ah, den Brainbug zumachen? Ja, machen wir ihn zu.
Es hat Angst.
Es fürchtet sich.
Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, servus.